Ihr Lieben, bevor ich beginne, was wir gerade gesungen haben, ist, glaube ich, die Aufgabe der Gemeinde in dieser Zeit, Gott zu verkünden als den Heiligen, als den, der ganz anders ist, als den, der unendlich rein ist, den, der voller Liebe, Barmherzigkeit und Güte ist und uns zugewandt ist in all unserem Schlamassel. Ich fand das sehr bewegend. Ich glaube, dass das Herz Jesu erfreut, wenn wir als Gemeinde so vor ihm stehen und das singen und damit proklamieren und bekennen, du bist heilig. Ihr Lieben, vor einiger Zeit habe ich, schon länger her, von einem Experiment gehört. Das wurde, glaube ich, in Florida an so einem Institut durchgeführt, wo man Spitzensportler trainiert. Und ich fand das originell und bemerkenswert. Das muss ich euch einfach erzählen heute. Man ist bei diesem Experiment der Frage nachgegangen, was passiert denn, wenn Menschen auf Unvorhergesehenes treffen? Wie reagieren sie denn dann? Und warum reagieren sie so, wie sie reagieren? Und man hat sich da mehrere Testgruppen rausgesucht. Zwei möchte ich euch kurz umreißen, die machen es ganz deutlich. Eine Gruppe bestand aus Spitzensportlern der National Football League. Also ihr müsst euch vorstellen, dreimal so breit wie ich. Nicht doppelt so hoch, aber... Also jedenfalls richtige Kleiderschränke. Zu viert sollten die eine Mission erfüllen. Und man hat ihnen gesagt, hey Leute, ihr seid unsere Männer. Wir geben euch jetzt folgende Mission und ihr müsst alles dran setzen, dass ihr diese Mission erfüllt. Und diese Sportler waren schon ganz richtig heiß drauf und scharrten mit den Hufen. Und dann wurde ihnen gesagt von den untersuchenden Leitern, eure Aufgabe ist die, dass ihr den Pfad hinter unserem Institut langläuft, einfach rein in die Sümpfe, Florida-Sümpfe, ja? Den Pfad weiter. Nach ungefähr 2 Kilometern kommt ihr an einen weißen Zaun. Diesen Zaun müsst ihr berühren und dann so schnell, wie es nur geht, zurückrennen. In Klammern, über die Sinnhaftigkeit dieser Mission kann man streiten. Und dann wurde ihnen noch gesagt, übrigens, ihr müsst im Blick behalten, in den Sümpfen gibt es für gewöhnlich Alligatoren. Habt Acht, dass euch nicht jemand von diesen Alligatoren den Weg kreuzt. Und übrigens, gestern wurde in der Nähe des Pfades ein riesengroßes Wildschwein gesehen. Das hatte Riesenhauer. Mensch, die waren fast so groß wie ihr. Also wenn das Schwein auftaucht, ihr Lieben, müsst ihr angemessen reagieren. Das war die Mission. Ich bin wahrscheinlich nicht verdächtig, da mitzulaufen oder sowas. Ich bin ja ein Drittel nur. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte in diesem Team gestanden, hätte ich gesagt, ja, danke für die Beschreibung. Das ist nicht meine Mission. Alligatoren und Wildschweine auf einem Pfad durch den Sumpf, links und rechts Wasser. Kein Ausweichen möglich, auch keine Bäume. Papyrus ist ehrlich gesagt nicht so stabil, wenn man hochklettert. Jedenfalls nicht als Mensch. Also ich hätte gesagt, nee. Und was meint ihr mit angemessen? Ich wüsste schon, was ich angemessen dann tue. Aber und das war genau der Clou der Aufgabe. Das angemessen wurde nicht definiert, das mussten sie in der Situation bewerkstelligen. Also sind diese 4 Kleiderschränke losgerannt Richtung weißer Zaun. Was die 4 Leute nicht wussten, war, dass 2 Mitarbeiter dieses Instituts sich in einem großen Busch ein paar Meter vor diesem Zaun versteckt hatten. Der eine mit einer Kamera und der andere hatte die Aufgabe, wenn die Sportler rankommen, so laut zu grunzen, als säße da das Riesenwildschwein. Die Kleiderschränke kommen also, sie sind voller Begeisterung. Bis jetzt ist kein Alligator über den Weg gelaufen. Das Wildschwein war auch fern. Sie sehen den weißen Zaun und plötzlich grunzt es in den Busch. Und sie schreien auf, drehen um und voller Panik rennen sie zurück. Der Trainingsleiter empfängt sie und sagt, na, Mission erfüllt? Da war so ein riesen Wildschwein im Unterholz. Kleiderschränke. Dann haben sie sich die Videos angeschaut und Tatsache, sie hatten weder den weißen Zaun berührt, noch haben sie angemessen reagiert, sie haben die Mission vergeigt. 4 körperlich durchtrainierte Männer. Die 2. Testgruppe waren FBI-Agenten. 4. Ich wiederhole das nicht alles. Es lief alles relativ genauso, nur die waren nicht ganz so schnell wie diese Spitzensportler. Egal, geschenkt. Bis sie zu diesem Gebüsch kamen. Und dann, als sie in 100 Meter, 10 Meter oder was Entfernung von dem Gebüsch waren, grunzte es aus dem Gebüsch. Und sie, ha, zu! Sie stoppten sofort, griffen nach ihrer Pistole, die sie ja nicht mit hatten, und taten so, als schießen sie. Diesmal waren sie zwei Mitarbeiter des Instituts, die voll Panik aus dem Gebüsch raussprangen und sagten, nicht schießen! Also, zwei ganz unterschiedliche Art und Weisen, auf ein und dasselbe zu reagieren. Der Unterschied zwischen den Agenten und den Sportlern bestand einfach darin, dass diese FBI-Agenten nicht nur körperlich trainiert waren, sondern auch mental. Die waren darauf vorbereitet, auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Die haben gelernt, in solchen Situationen nicht dem Angstreflex zu folgen, sondern sich der Situation zu stellen. Das, was sie in ihrer Ausbildung verinnerlicht hatten, darauf konnten sie zurückgreifen, wenn sie plötzlich vor einer Überraschung standen. Und jetzt wird auch schon deutlich, warum ich euch das erzählt habe. Ich gehe mal davon aus, dass keiner von uns Spitzensportler oder FBI-Agent ist. Ist das richtig? Niemand protestiert. Okay. Aber ich glaube, jeder von uns ist schon einmal in seinem Leben mit einer unvorhergesehenen Situation konfrontiert worden. Gibt es jemanden, der das noch nicht erlebt hat? Dann würde ich dir sagen, kommt bald. Also, das Leben hält für uns Überraschungen bereit. Überraschungen, die uns nicht immer nur beflügeln. Sondern manchmal sind es auch Wege, die müssen wir gehen. Sie sind mühsam, sie sind zäh, sie verlangen viel von uns ab. Wir wollen sie eigentlich nicht. Nur dass es dann eben nicht mehr so ein Experiment ist, wo man sagt, okay, ich bin bald raus hier, sondern ist die Realität meines Lebens. Da habe ich nicht mal den Schalter, der mich ganz schnell rausbringt oder 2 Kilometer und dann ist das Ding überstanden. Darf ich dich fragen, wie reagierst du, wenn Unvorhergesehenes passiert? Wenn du vielleicht jetzt das letzte Jahr mal zurückschaust, gibt es vielleicht in den letzten 12 Monaten Situationen oder Wege, die dir auferlegt waren, die dich konfrontiert haben, dich überrascht haben, herausgefordert haben, in einer Weise, dass du sagtest, ohne dies wäre es auch ein gutes Jahr. Wie ist es dir gelungen, mit solchen Situationen umzugehen? Wie schaust du vielleicht heute, wenn du schon raus bist, der Weg schon hinter dir liegt oder die Situation schon beendet ist, wie schaust du darauf zurück? Und wenn du gerade noch drin bist, was denkst du? Wie schaust du auf dich? Kennst du dieses Gefühl, immer in dieselbe Falle zu tappen? Irgendwie immer an derselben Lektion hängen zu bleiben? Es ist, als ob du dieselbe Runde schon ein x-tes Mal läufst und denkst dann, Mensch, ich müsste doch schon langsam weiter sein. Ich bin doch schon ein paar Jahre Christ oder ich bin schon 60 Jahre mit Jesus unterwegs, aber ich bin immer noch nicht weiter. Kennst du sowas? Dieses Gefühl, das eigene Leben folgt manchmal einem merkwürdigen Zickzackkurs oder ein Auf und Ab und Auf und Ab. Und gerade wenn du denkst, boah, jetzt geht's wieder aufwärts, kommt schon der Gedanke, naja, mal irgendwann wird es wieder abwärts gehen. Ihr Lieben, ich finde das so entlastend, dass Gott nicht sagt, mir ist es wichtig, dass du deine Mission, die ich dir gegeben habe, fehlerfrei in der bestmöglichen Zeit erfüllst. Gott steht nicht mit der Stoppuhr neben dir und sagt, Mensch, Feuer, Feuer, weiter. Gott kommentiert nicht jeden Runterrutscher und sagt, Mann, schon wieder. Gott erwartet das nicht. Was macht er? Er geht bei unserem Auf und Ab an unserer Seite mit. Und er geht mit und sagt, ich bin an deiner Seite. Und bei all dem, was du jetzt erlebst, trainiere ich dich. Möchte ich dich belastbarer machen. Möchte ich dir helfen, dich deinem Leben zu stellen. Möchte ich dir die Angst nehmen, mit Unvorhergesehenem konfrontiert zu sein. In all dem möchte ich mich erweisen als der, der dich trägt. Dass unser Leben so geht, da können wir nichts für oder gegen machen. Aber das, was Gott uns vermitteln möchte, was Gott sich sehnt, was wir verstehen sollen, ist, dass nicht dieses Auf und Ab unseres Lebens uns bestimmt, sondern dass es eine Konstante in all dem gibt und die ist Gottes Liebe. Wenn es mit dir aufwärts geht, ist es diese unbegreifliche Liebe Gottes, die bei dir ist. Wenn du auf diesem Höhepunkt dich umschaust und denkst, die ganze Welt gehört mir, ist es diese gleiche Liebe Gottes. Wenn es wieder abwärts geht, ist Gott da und sagt, vertrau mir, die gleiche Liebe trägt dich. Und wenn du auf dem Tiefpunkt stehst und denkst, jetzt ist aber alles aus, sagt Gott, nein, denn meine Liebe trägt dich. Wir wünschen uns für unser Leben möglichst lineares Wachstum. Oder mit weniger Ausbuchtungen, also aber nicht so eine Sinuskurve. Nur leider ist unser Leben oft eine Sinuskurve. Und Gott sagt, was du lernen darfst, meine Liebe ist die Konstante, die dich trägt. David hat das in unvergleichlicher Weise ausgedrückt, diese Liebe zu beschreiben. Und ich lese euch nur einen Satz vor aus dem Psalm 103, den Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das zieht wie ein Refrain sich durch die ganze Bibel, wie ein roter Faden. Das ist sowas wie die Grundmelodie der Heiligen Schrift. Schon bei Mose hat Gott sich so vorgestellt. Und bis zu David hindurch klingt das bis zu den Propheten geduldig, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist das Training, was Gott sich für uns ausgedacht hat. Dass wir unsere Hoffnung nicht darauf setzen, dass es besser wird oder nicht so schlimm oder ich mal wieder aus dem Tal rauskomme, sondern dass wir unsere Hoffnung darauf setzen, auf den Gott, der barmherzig und geduldig, gnädig und von großer Güte ist. Unsere Hoffnung auf Gott und sein Wesen. Übrigens hat David das gebetet, als er schon ein ziemlich alter Mann war. Und er konnte auf ein Leben zurückschauen, das von diesem Auf und Ab geprägt war. Er ist groß geworden als das letzte der von Geschwistern, der siebte oder achte. Peter, weißt du es? Siebte oder achte? Der siebte oder achte Sohn. Also der jüngste Sohn, der gerade mal dazu gut war, Schafe zu hüten. Und dann kommt der Samuel und sagt, nee, du bist jetzt König. Wie ich? Ich bin gerade 16. Und der Vater dachte, was ist denn jetzt los, mein Sohn König? Wie auch immer, die Lebensgeschichte geht weiter. David hatte seine Fragen. So ganz nebenbei schlägt er Goliath. Er war nicht hingekommen, um Goliath zu schlagen, sondern seinen Brüdern Suppe zu bringen. Und der Saul sagte sich, na, was ist denn das für ein kräftiger, intelligenter, junger Kämpfer? Den brauche ich an meinem Hof. Zack, ist David am Königshof. Nur da hat er nicht so eine lange glückliche Zeit, weil der Saul irgendwie sehr missgünstig und misstrauisch war und sogar ihn mit Mordanschlägen bedroht. Also musste David fliehen. Und er floh jahrelang vor Saul, kampierte mit Leuten, also wir würden sagen mit so einer Art Guerillatruppe, die er zusammengesammelt hatte, irgendwo in Höhlen. Ist nicht gerade wie ein König, oder? Ist auch nicht wie ein Schafhirte, ist auch nicht irgendwie geordnete Familienverhältnisse. Das ist schwierig. Zweimal, große Chance, Saul sitzt in derselben Höhle, um was Dringendes zu erledigen. Er hätte sich das Königtum nehmen können. Er sagt, nee, ich ergreife es nicht, wenn Gott es mir nicht gibt. Wenn Gott mich gesalbt hat, wird er mich zum König einsetzen, nicht ich mich selbst. Hatte zur Folge, dass David weiter auf der Flucht war. Dann musste er ins Exil bei den Philistern, wurde sozusagen als Militärskommandeur da gehalten von denen und war von den Gnaden der Philister abhängig. Dann irgendwann hat Gott ihn da rausgeholt und er wurde König in Hebron, nur in Hebron. Jahre später, und es war ein mühsamer Weg, König über Israel, so viel Vorbehalt in den Herzen der Menschen von Israel. Aber Gott hat ihn dorthin geführt. David holt die Bundeslade nach Jerusalem, Gott in das Zentrum. Gott gibt Gnade und der Mann wird beliebt. David ist der König geworden. Alle schauten auf ihn und David schaute auf Bathseba. Und dann kommt ihm der geniale Gedanke, als Bathseba von ihm schwanger war, naja, das ist ja Krieg, da kann der Uriah sterben, zufällig. Aber Gott hat den Zufall gemerkt und hat ihn zur Rede gestellt. Ihr Lieben, das war der Tiefpunkt von Davids Leben. Er, der bisher sein Herz vor Gott so gut wie es ging reingehalten hat, lässt einen Menschen umbringen aufgrund der Begierde nach einer Frau. David hat vor Gott Buße getan, vor Nathan Buße getan, er hat es nicht versteckt. Und trotzdem entglitt ihm seine eigene Familie mehr und mehr. Abschalom, sein Sohn, macht einen Aufstand gegen ihn. Das traf David so schwer im Herzen, dass er taumelte innerlich. Er wusste nicht mehr, wie er zu entscheiden hatte. Das wiederum ermutigte andere, auch mal einen Aufstand zu proben. Er hatte richtig unruhige Jahre. Und als er irgendwie wieder da durchgekommen war, kommt er auf dem aberwitzigen Gedanken, ach, ich mache mal eine Volkszählung. Und er wusste, dass Gott gesagt hat, nein, das machst du nicht. Dieses Auf und Ab Davids. Und trotzdem betet er diese Worte, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. In all diesem Auf und Ab hat er erlebt, dass Gott ihm so begegnet. Und er hat über Gottes Wesen nachgedacht. Wenn er gebetet hat, hat er sich oft vorgestellt, wie begegnet jetzt Gott mir? Ich bin so ein kleiner Wurm hier. Ich habe wieder so viel Mist gemacht. Aber Gott begegnet mir mit einem offenen Herzen. Er richtet mich auf. Und er hat es wieder erlebt und hat es bedacht, gebetet. Ich weiß nicht, ob er einen Spiegel hatte, wo er so eine Post-it-Notiz rangeschrieben hat, Gott ist barmherzig. Aber er hat es vor Augen. Er hat es so verinnerlicht, Gottes Wesen. Er hat nicht in seinem Schaukelstuhl als König gesessen und hat gesagt, mein Weg durch dieses Leben, das war echt beeindruckend. Sondern er saß da und sagte, es ist echt beschämend, was ich geleistet habe, aber Gott ist gut. Gott ist treu. Gott ist barmherzig. Das war das Fundament, auf dem David lebte. Und er wusste, selbst wenn er hinstürzte, Gott trägt ihn. Das ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Ihr Lieben, ich denke, das ist übrigens ein Bibelwort, das uns helfen kann, das alte Jahr abzuschließen. Manche Fragen, manche Zweifeln, manches Grummeln im Herzen, warum ist mir gerade das passiert? Warum war dieses Jahr so anstrengend, so herausfordernd? Manches Schauen auf dieses Auf und Ab. Für den einen mag das Jahr ganz unten sein, für den anderen eher ganz oben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und es ist ein Wort, das uns helfen kann, mutig in das nächste Jahr zu gehen. Die Prognosen der ganzen Jahresrückblicke in den Medien, die sind ja eindeutig. Nächstes Jahr wird es noch katastrophaler. Mag sein. Aber Gott ist da. Sein Wesen ist Liebe. Geduldig und barmherzig. Gott ist barmherzig. So betet es David. Und im Hebräischen ist das ein Wort, das abgeleitet ist von dem Begriff Mutterleib. Barmherzigkeit drückt diese tiefste, liebevolle Zuwendung aus, wie eine Mutter. Gott liebt dich mehr noch wie deine Mutter. Ich muss ja sowas einfügen, weil wir Menschen fehlbar sind und an manchen Stellen wir als Eltern in unseren Kindern Wunden hinterlassen. Gott wendet sich dir zu wie eine zutiefst liebende Mutter. Voll verstehen. Voller, ich komme zu dir, ich nehme dich in den Arm und ich schaue, dass ich löse, was dir schwer auf den Schultern liegt. Gott ist gnädig. Das ist ein Ausdruck, der väterliche Güte vermittelt. Gott liebt dich wie ein Vater. Ein Vater, der dir an der Seite geht, der dich berät, der dir das Leben erklärt, der dich ermutigt, der dir Stärke verleiht, der für dich in die Bresche springt, der nicht von dir die Dinge verlangt und sich dann hinter seiner Zeitung verkriecht und sagt, lass mich in Ruhe. Heute liest man iPad, Entschuldigung. Er ist wie ein Vater. Gott ist geduldig. Vor einer Zeit habe ich in der Predigt gesagt, das übersetzt heißt es eigentlich langsam zum Zorn. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie schnell sind wir auf 180 innerlich? Wie schnell kochen wir? Wie leicht handeln wir aus dem Affekt heraus? Wie schnell kommen uns Worte über die Lippen, die wir dann hinterher zutiefst bereuen? Weil das, was wir fühlen, sofort über den anderen geschüttet wird. Und Gott ist so anders. Gott ist kein in stoischer Ruhe versunkener alter Herr. Er kennt Zorn, aber der Zorn ist seine Liebe, die aktiv wird, um alles das aus deinem Leben zu entfernen, was seine Beziehung zu dir stören und schaden könnte. Gottes Zorn richtet sich niemals gegen dich, sondern gegen das, was zerstört. Und das ist ja nie aus dem Affekt heraus. Langsam zum Zorn. Und Gott ist von großer Güte, kann auch übersetzen, reich an Treue. Ein kostbares Gut, Treue in unserer Zeit. Gott ist nicht nur so grundsätzlich treu, mangels Alternativen, sondern er ist reich an Treue. Das, was er dir zusagt, das hält er auch. Er lässt sich daran messen. Er sagt, ich stehe an deiner Seite und ich stehe an deiner Seite. Seine Treue und seine Güte sind unvorstellbar und unerschöpflich. Das ist das, was David beschreibt, das Wesen Gottes. Wenn ihr nochmal an diesen FBI-Agenten euch erinnert, Training, einen inneren Standpunkt haben, damit wir Unvorhergesehenem begegnen können. Mit dem Blick auf Gottes Wesen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Lass einen Moment in der Ruhe des Jahres Revue passieren lassen. Wir lassen ein paar Bilder aus dem Gemeindeleben der letzten Monate durchlaufen, hören auf ein Lied dabei. Einfach Zeit, auf Gottes Spuren zu achten und sein Wesen sich vor Augen zu führen.